Radio SRF. 18 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Neue Knacknuss für Evelyn Widmer-Schlumpf. Genfer Gericht stoppt Herausgabe von Bankmitarbeiterdaten.
Das ist ohne Zweifel ein Präjudiz,
sagt ein Experte. Aufstand des Mittelstands in Brasilien und der Türkei.
Eine Tatsache, die wahrscheinlich wichtig ist in den meisten dieser Länder, ist, dass die Einkommensverteilung sehr ungerecht noch ist.
Putsch von oben in Tschechien und out of Africa. Immer mehr Geld fließt aus Afrika in die großen Finanzplätze wie die Schweiz. Echo der Zeit, am Mikrofon Peter Vögeli und zuerst die Nachrichten des Tages mit Konrad Muschk.
Die Großbank Credit Suisse darf der US-Justiz keine Daten eines ehemaligen Angestellten übermitteln. Das hat ein Genfer Zivilgericht entschieden, wie der Rechtsanwalt des Bankangestellten mitteilte. Laut dem Gericht hatte die Bank nicht darlegen können, inwiefern die Übermittlung der Daten des Mitarbeiters nützlich sein könnte bei der Suche nach einer außergerichtlichen Einigung. Weiter sei das Gericht zum Schluss gekommen, dass der Angestellte das Risiko einer Verhaftung oder einer Anklage in den USA glaubhaft dargelegt habe. In Tschechien wird der Ökonom Jiří Rusnok neuer Regierungschef. Präsident Miloš Zeman hat den 52-jährigen früheren Finanzminister zum Chef einer Expertenregierung ernannt. Rusnok wird Nachfolger von Peter Nečas, der vor einer Woche wegen eines Korruptionsskandals zurücktrat. Die neue tschechische Regierung muss sich innerhalb von 30 Tagen einer Vertrauensabstimmung im Parlament stellen. Google kann nicht dazu verpflichtet werden, sensible persönliche Daten aus seiner Suchmaschine zu entfernen. Diese Ansicht vertritt der Generalanwalt beim Europäischen Gerichtshof. Er begründet seine Position mit der Meinungsfreiheit. Diese wäre eingeschränkt, würden Suchmaschinen künftig zur Datenentfernung verpflichtet. Nach Ansicht des Generalanwalts muss Google allerdings akzeptieren, dass persönliche Daten in der Suchmaschine grundsätzlich dem Datenschutzrecht der EU-Staaten unterstehen. Edward Snowden, der untergetauchte frühere US-Geheimdienstmitarbeiter, ist noch immer in Moskau. Nach Angaben des russischen Präsidenten Putin hält sich der 30-Jährige im Transitbereich des Flughafens Scheremetjewo auf. Putin sagte weiter, Snowden habe in Russland keine Straftaten begangen. Die USA hatten die russische wie auch die chinesische Regierung zuvor beschuldigt, sie hätten Snowden ermöglicht, von Hongkong nach Moskau zu reisen. Russland und China wiesen die Vorwürfe zurück. Wegen möglicher geplanter Sprengstoffanschläge mit Modellflugzeugen hat die Polizei in den deutschen Bundesländern Baden-Württemberg und Bayern mehrere Wohnungen durchsucht. Die Ermittler verdächtigen zwei Personen, die aus Tunesien stammen sollen, sich Gegenstände zum Bau von ferngesteuerten Modellflugzeugen beschafft zu haben, um Anschläge durchzuführen, wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe bestätigte. Festnahmen habe es bisher noch keine gegeben. Autokonzerne in den EU-Ländern müssen in den nächsten Jahren schärfere Klimavorgaben erfüllen. Bis zum Jahr 2020 soll das CO2-Limit für Neuwagen auf durchschnittlich 95 Gramm pro Kilometer sinken. Das sieht ein Kompromiss vor, auf den sich Unterhändler der EU-Mitgliedstaaten und des EU-Parlaments geeinigt haben. Botschafter und Minister der 27 EU-Staaten müssen dem Vorschlag noch zustimmen. Die Schweiz zieht ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte weiter. Damit muss sich die Große Kammer des gleichen Gerichts mit dem Fall befassen. Das bestätigte das Bundesamt für Justiz. Die Schweiz hatte einen Nigerianer ausweisen wollen, weil er wegen Kokainschmuggels verurteilt worden war. Der Menschenrechtsgerichtshof stellte sich gegen die Ausweisung. Es sei wichtig, dass der Vater bei seinen in der Schweiz lebenden Kindern bleiben könne. Die Achtung des Familienlebens sei wichtiger als die Interessen der Schweiz. Die Gegner einer Lockerung des Arbeitsgesetzes für Tankstellenshops haben heute den Abstimmungskampf lanciert. Die sogenannte Sonntagsallianz wehrt sich mit einem Referendum dagegen, dass es Tankstellenshops in Zukunft erlaubt sein soll, rund um die Uhr sämtliche Produkte aus ihrem Sortiment zu verkaufen. Die Allianz aus Gewerkschaften, Linken und kirchlichen Organisationen befürchtet, dass so die Arbeitsbedingungen der Angestellten weiter verschlechtert würden. Abgestimmt wird am 22. September. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 7.397 Punkten, plus 2,0%. In New York steht der Dow Jones Index bei 14.758 Punkten, plus 0,7%. Der Euro wird zu einem Franken 22,80 gehandelt, der Dollar zu 93,91 Rappen. Das Wetter. Morgen Mittwoch im Osten zunächst noch etwas Regen, sonst zeitweise sonnig. Die Temperatur erreicht im Norden 18, im Süden 25 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit folgenden Themen. Credit Suisse-Mitarbeiter stoppt Herausgabe seiner Daten. Was sind die Folgen? Kein Präsident für alle. Tschechiens erstmals vom Volk gewähltes Staatsoberhaupt strapaziert die Demokratie. Brasilien und die Türkei und Ägypten und gibt es einen weltweiten Aufstand der Mittelklasse? Ein Gespräch. Gibt es ein Recht auf Vergessen? Der EU-Generalanwalt und Google. Dann verstörende Töne aus Amerika.
It's a human life. Please don't do this. If it could speak, it would say, Mommy, don't kill me.
Das Thema Abtreibung stirbt nie in Amerika. Im Gegenteil. Und unverhüllt der Streit ums Kopftuch in Tunesien. Für Schweizer Banken könnte es in Zukunft schwieriger werden, Mitarbeiterdaten an die US-Justiz zu schicken. Denn ein Genfer Zivilgericht hat heute einem ehemaligen Mitarbeiter der Credit Suisse Recht gegeben und damit die Lieferung seiner Daten in die USA bis auf Weiteres verhindert. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Douglas Ornung heißt der Mann der Stunde. Der Genfer Anwalt hat mit einem Klienten, einem ehemaligen Mitarbeiter der Credit Suisse, einen Etappensieg errungen. Ein Genfer Zivilgericht hat entschieden, dass die CS die Bankinformationen rund um diesen Mitarbeiter nicht wie geplant und wie vom Bundesrat erlaubt an die US-Behörden ausliefern darf. Ornung meinte heute Mittag im welschen Fernsehen erfreut,
en tout cas, elle ferait jurisprudence et c'est assez intéressant de montrer pour une fois que les employés.
Das Urteil zeige, dass die Interessen der Angestellten und ehemaligen Angestellten besser gewahrt werden müssten und dass es für sie besser sei, sich an ein Gericht zu wenden, so der Anwalt. Der Genfer Entscheid also ein Grundsatzurteil. Das sagt auch Rainer Schweizer, emeritierter Staatsrechtsprofessor der Universität St. Gallen.
Das ist ohne Zweifel ein Präjudiz. Weil er macht deutlich, dass die Mitarbeitenden von Banken, aber auch Dritte, über die Banken Daten liefern wollen, mit prozessualen Mitteln gegen eine solche Datenlieferung vorgehen müssen und erhebliche Chancen haben, dass diese Argumentation berücksichtigt wird.
Rainer Schweizer hat solche Datenlieferungen der Banken schon mehrfach heftig kritisiert. Sie seien juristisch umstritten, sagt er. Damit stellt er sich gegen den Bundesrat, der die Datenlieferungen explizit gestattet. Durch das Genfer Gerichtsurteil sieht sich Rainer Schweizer in seiner Haltung nun bestärkt. Er geht davon aus, dass nun weitere Betroffene gegen Datenlieferungen vorgehen werden.
Ich denke, dass Einzelne das machen werden. Vielleicht werden viele die Sache akzeptieren, aber in Einzelfällen kann es zu solchen Prozessen kommen, die natürlich für die Beteiligten auch Risiken und Kosten auslösen. Aber es ist immer noch besser, als irgendwie ein, zwei Jahre später bei Ferien in einem europäischen Land plötzlich auf einen US-Haftbefehl hin verhaftet zu werden.
Während Rainer Schweizer das Genfer Urteil begrüßt, ist sein Berner Berufskollege, Wirtschaftsrechtsprofessor Peter V. Kunz, eher besorgt. Vor allem mit Blick auf die Amerikaner, die auf rasche Datenlieferungen drängen.
Sie müssen sich bewusst sein, dieses Urteil heute aus Genf, das kann noch an zwei Instanzen weitergezogen werden. Also theoretisch kann das noch ein oder zwei Jahre dauern, bis die Bank Sicherheit hat, dass sie die Information liefern darf oder eben nicht.
Die Rechtsunsicherheit bei Banken und Betroffenen sei jetzt enorm groß, sagt Kunz. Er bedauert, dass das Parlament letzte Woche die sogenannte Lex USA verworfen hat.
Der große Vorteil der Lex USA wäre wohl gewesen, dass eine klare gesetzliche Regelung zugunsten der Bankinteressen vorhanden gewesen wäre. Dann wäre doch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein Richter nicht mehr in der Lage gewesen, solche Informationstransfer zu verhindern.
Die Credit Suisse, sie schweigt zum Gerichtsurteil. Es ist aber davon auszugehen, dass die Grossbank das Urteil an die nächsthöhere Instanz weiterziehen wird. Wie die dann entscheiden wird, ob sie der Datenlieferung doch noch zustimmen wird, ist völlig offen. Ebenso wie andere Richter in anderen Verfahren dann entscheiden werden. Diesbezüglich wollten weder Kunz noch Schweizer eine Prognose wagen.
Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler. Tschechien hat eine neue Regierung, aber eine, die nicht mal eine Mehrheit hat, bis jetzt. Der tschechische Präsident Zeman, politisch klar links, hat nach dem Skandalrücktritt der Mitte-Rechts-Regierung seinen Vertrauten, den linksgerichteten Jiří Rusnok, zum Ministerpräsidenten einer Expertenregierung ernannt. Obwohl der und seine Partei gar keine Mehrheit im Parlament hinter sich haben. Rusnok muss nun seine Regierungsmannschaft vom Präsidenten absegnen lassen und sich danach einer Vertrauensabstimmung im Parlament stellen. Mark Lehmann in Prag. Eine merkwürdige Demokratie ist das in Tschechien.
Ja, das kann man so sagen. Der Präsident stellt sich mit seinem Vorschlag offen gegen das Parlament, gegen die Parteien. Er ignoriert die Vorschläge der Parteien. Das hat es so noch nie gegeben in Tschechien. Zeman sucht ganz offensichtlich den Machtkampf und das ist nur deshalb möglich, weil die Verfassung in vielen Punkten nicht ganz klar formuliert ist und Zeman als erster direkt vom Volk gewählter Präsident meint, mehr Vollmachten zu haben und die Verfassung eben zu seinen Gunsten umdeuten zu können.
Wie viel Zeit geben Sie dieser neuen Regierung?
Eigentlich gar keine, weil sie höchstwahrscheinlich gar nicht bestätigt wird vom Parlament. Aber das Paradoxe ist, dass sie dann trotzdem weitermachen kann, weil auch hier die Verfassung nicht genau vorschreibt, in welcher Frist der Präsident einen neuen Regierungsvorschlag machen muss. Zeman könnte also die Expertenregierung seelenruhig weitermachen lassen, wenn es sein muss, bis zum nächsten ordentlichen Wahltermin, der ist im kommenden Mai. Und eine solche unbestätigte Regierung darf gemäß Verfassung zwar keine strategischen Entscheide fällen, wobei auch hier nicht klar ist, was strategisch eigentlich heißt, aber sie darf Entscheide des täglichen politischen Geschäfts fällen und dabei wird sie nach der Pfeife des Präsidenten tanzen.
Die bürgerliche Mehrheit im Parlament spricht von einem Putsch von oben, zu Recht?
Ja, ich denke, zu Recht, ein Putsch von oben. Zeman wolle aus der Parlamentarischen Republik eine Präsidialrepublik machen, sagte ein Kommentator heute Nachmittag. Das bürgerliche Lager verfügt ja eigentlich immer noch über die Mehrheit im Parlament und es hat auch einen mehrheitsfähigen Regierungsvorschlag gemacht, indem es die bisherige Parlamentspräsidentin Nemtsova als Premierministerin vorgeschlagen hat. Aber Zeman wollte davon nichts wissen. Er lässt es lieber eben auf diesen Machtkampf ankommen.
Und warum hat das Staatspräsident Zeman gemacht?
Offiziell, weil er Ordnung schaffen will, weil er der ungeliebten und skandalbelasteten, das muss man schon sagen, skandalbelasteten mit der Rechtsregierung ein Ende setzen will. Inoffiziell, weil er ganz klare politische Interessen verfolgt, die er mit dem schwachen Expertenkabinett wahrscheinlich durchsetzen kann, nämlich den Milliardenauftrag zum Ausbau des umstrittenen Atomkraftwerks Temelin an die Russen zu vergeben, die von ihm gegenüber den Amerikanern favorisiert werden, und auch um den sogenannten Botschafterstreit zu seinen Gunsten zu entscheiden, nämlich ihm wohlgesinnte Personen gegen den Willen des Außenministeriums auf wichtige Botschaften auf der Posten zu hieven.
Zeman ist damit nicht wirklich ein überparteilicher Präsident. Wird das Tschechien destabilisieren?
Nun, ja, er ist alles andere als ein überparteilicher, ausgleichender Präsident. Er ist wirklich ein politischer Spieler und zwar einer, der der Mehrheit der Bevölkerung schon nach wenigen Monaten im Amt auf die Nerven geht. Ob das Tschechien destabilisieren wird, ich denke nicht, denn Tschechien ist trotz all seiner Politskandale ein stabiles Land, wo die Institutionen funktionieren, wo die parlamentarische Kontrolle spielt, wo die Justiz zunehmend selbstbewusst agiert, wo es eine freie und kritische Presse gibt und ein aufmerksames Publikum auch. Ich denke, dieser präsidiale Alleingang wird das Land nicht in seinen Grundfesten erschüttern, aber es fördert sicher auch nicht das Vertrauen in die Politik. Allerdings gäbe es einen Ausweg, wenn sich nämlich das Parlament selber auflösen würde, dann käme es zu vorgezogenen Neuwahlen, dann könnte man Zeman einen Strich durch die Rechnung machen, aber dafür braucht es eine Dreifünftelmehrheit und diese steht im Moment noch nicht. Also rasch zur Ruhe kommen wird Tschechien politisch nicht.
Direkt aus Prag, Osteuropa-Korrespondent Mark Lehmann. Die tagelangen Demonstrationen auf Brasiliens Straßen zeigen Wirkung. Präsidentin Dilma Rousseff hat Vertreter der Protestbewegung empfangen und danach in einer Rede überraschend breite Reformen angekündigt. Gut möglich, dass Rousseff gar nicht so unglücklich ist über die Demonstrationen, meint unser Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann.
Nach langer Ratlosigkeit und Tagen des Schweigens hat Brasiliens Präsidentin Dilma Rousseff skizziert, wie sie auf die breiten Proteste in der Bevölkerung reagieren will.
As ruas estão nos dizendo que o país quer mecanismos mais eficientes de combate à corrupção.
Sie anerkenne die Forderung nach effizienter Bekämpfung der Korruption, sagte die Präsidentin in einer im Fernsehen landesweit übertragenen Ansprache.
A sociedade onde, como já disse antes, o cidadão e não o poder econômico esteja em primeiro lugar.
Der Bürger und nicht das Geld oder die Macht müsse in Brasilien wieder an erster Stelle stehen, so Rousseff. Die Stoßrichtung ist also klar. Die Flucht nach vorne mit Reformen, um die zum Teil Jahrzehnte alten Defizite auszumerzen. Auf dem Gebiet der Korruption in Politik und Verwaltung hat Rousseff bereits Vorleistungen erbracht. Im ersten Amtsjahr warf sie 6 von ihrem Vorgänger und Ziehvater Lula da Silva geerbte Minister aus dem Kabinett. Sie waren alle notorisch korrupt. Das System, dem diese Korruption innewohnt, tastete sie allerdings nicht an. Sie wusste, dass jede Verschärfung der Gesetze vom Parlament gebotigt werden würde. Mit der breiten Unzufriedenheit hat der Wind gedreht. Und zwar so, dass sich auch die Parlamentarier bewegen müssen, ob sie wollen oder nicht. Dilma Rousseff schlägt vor, die Korruption strafrechtlich Tötungsdelikten oder Terrorakten gleichzusetzen. Ferner soll es Reformen geben, die alte Schwächen im Sozialgeflecht korrigieren. Schwächen, die aus einer Zeit kommen, in der sich die Politik ausschließlich um die Anliegen des reichsten Drittels der Bevölkerung kümmerte und die sozial schwächere Mehrheit ausklammerte, als gäbe es sie gar nicht. Sicher hat die Politik mit Lula da Silva die Armen entdeckt. 30 Millionen von ihnen sind sozial aufgestiegen. Aber Lula waren sie als Konsumenten wichtig, nicht als mündige Bürger. Umgerechnet 21 Milliarden Franken sollen den öffentlichen Nahverkehr in ganz Brasilien verbessern. Im Bereich Bildung fordert sie vom Parlament, ihrem Vorschlag zuzustimmen, dass die Gelder aus den Ölförderlizenzen ausschließlich dem Erziehungswesen zugutekommen. Am umstrittensten ist Rousseffs Vorschlag zu einer breiten politischen Reform, welcher die Transparenz verbessert und bürgernäher schafft. Es soll in Zukunft unmöglich sein, dass lokale Eliten mit Stimmenkauf sich auf nationaler Ebene für Jahrzehnte verankern und im Parlament echte Dynastien kreieren. In den vergangenen Jahrzehnten hat es viele Vorstöße gegeben, das politische System zu reformieren, doch sind sie alle am Widerstand der Eliten gescheitert. Jetzt eilen der Präsidentin die Kammer der Rechtsanwälte und die katholische Kirche zu Hilfe. Zwei moralische Instanzen, die zu Aktionen gegen die korrupte Politik aufrufen. Um die nach wie vor vorhandenen Widerstände zu brechen, schlägt Rousseff eine Volksabstimmung vor. So will sie die Abgeordneten und Senatoren mit einem absolut vorhersehbaren Ergebnis unter Druck setzen.
É muito bom que o povo esteja dizendo tudo isso em alto e bom som. Cabe a cada de nós cumprir essa nova e decisiva dimensão da vontade popular.
Es sei gut, dass die Gesellschaft ihre Forderungen formuliere und obendrein Pflicht der Regierung, sie ernst zu nehmen, sagt Dilma Rousseff. Die Schlussfolgerung über ihre Offensive ist die. Die Präsidentin, die bis anhin vom System verschluckt wurde und am Status quo nicht rütteln konnte, scheint dem Geist selber mitzulaufen bei den Demonstrationen. Ganz unglücklich ist Rousseff über den Aufruhr also nicht. Und sie versucht, die Aufbruchstimmung in Rückenwind für eine aggressive Reformpolitik umzuwandeln.
Die Ereignisse in Brasilien und der Türkei werden bereits unter dem Titel «Aufstand der Mittelklasse» zusammengefasst. Und man könnte zur einfachen These gelangen, mit dem Entstehen einer starken Mittelschicht wächst auch der Hunger nach Demokratie und politischer Teilhabe. Ist das so simpel? Das habe ich Uwe Bott gefragt, Inhaber einer Finanzberatungsfirma im Bundesstaat New York, der sich immer wieder publizistisch mit solchen Themen beschäftigt und seit 32 Jahren in den USA lebt.
Natürlich ist es nicht so einfach, aber ganz allgemein besteht schon natürlich ein Zusammenhang zwischen einer wachsenden Mittelschicht und dem Streben nach größerer Beteiligung und natürlich weiterem Wohlstand.
Was es offenbar noch braucht, ist, es braucht auch eine Krise, damit das Ganze sozusagen zum Ausbruch kommt. Ist das richtig?
Ja, natürlich. Für einige Jahre war natürlich das Wirtschaftswachstum in diesen beiden Ländern sehr hoch oder verhältnismäßig hoch. Und das hat natürlich zu diesen Fortschritten geführt. Als 2012 dann das Wachstum auf einmal sehr viel langsamer wurde in der Türkei und in Brasilien, hat sich natürlich der Fortschritt verlangsamt. Und das führte dann eben dazu, dass die Mittelschicht, die sehr gewachsen war, auf einmal ihre eigenen Erwartungen nicht mehr erfüllen konnte.
Das heißt, wir haben also eine Mittelschicht, einen gewissen Wohlstand, wir haben eine Krise. Was braucht es sonst noch, damit so etwas passiert wie in diesen Tagen in Brasilien und der Türkei?
Das ist natürlich landesspezifisch. Man kann das nicht so verallgemeinern. Natürlich hat die Türkei andere Probleme als Brasilien. Aber es muss schon irgendwie in jedem Land irgendwelche Punkte des Unterschiedes geben, zum Beispiel ob es Korruption ist oder ob es zum Beispiel vergrößerte Religiosität ist, irgendwo ein Trigger, wie man im Englischen sagt, für eine derartige Demonstration.
Zum Beispiel in der Türkei gibt es ja verschiedene Mittelklassen. Es gibt eine städtische, studentische Mittelklasse und es gibt auf dem Land auch eine Mittelklasse. Und welche ist jetzt da wichtiger oder welche hat welchen Einfluss?
Ja, das ist eben, warum in meinem Dafürhalten so viel in der Presse, aber auch ganz allgemein vielleicht von Analysten so viel falsch verstanden worden ist, was diese Proteste angeht. Es ist keine homogene Mittelklasse. Es gibt keine homogene Mittelklasse, sogar in unseren eigenen Ländern. Es gibt verschiedene Teile dieser Mittelklassen, die verschiedene Interessen haben. Einige sind mehr daran interessiert, den Status quo zu behalten. Das wäre zum Beispiel in der Türkei vielleicht die mehr ländliche Mittelklasse. Andere sind mehr daran interessiert, den Fortschritt zu beschleunigen. Das wären vielleicht diejenigen, die in den Städten wohnen und besser ausgebildet sind.
Das heißt aber, es sind eigentlich verschiedene Bewegungen, die sich jetzt einen. Aber wenn die eine sozusagen zufriedengestellt wird, dann könnte das Ganze in sich zerfallen.
Ich würde sagen, dass der Teil der Mittelschicht, der am stärksten in den meisten Ländern gewachsen ist, ist derjenige, der also besser ausgebildet ist, die besser ausgebildeten Arbeiter. Das müssen nicht unbedingt Studenten sein. Und das heißt, dass die des Öfteren mehr progressiv eingestellt sind und versuchen, den Fortschritt weiterzubringen. Das heißt, eine größere Beteiligung. Und eine Tatsache, die auch ganz wichtig ist in den meisten dieser Länder, ist, dass die Einkommensverteilung sehr ungerecht noch ist. Obwohl die Mittelschicht gewachsen ist, ist die Einkommensverteilung nicht gerecht. Und das ist ein großer Teil der Gründe, warum die Mittelschicht jetzt demonstriert. Denn sie sehen keine Gerechtigkeit an der Einkommensverteilung.
Nun denkt man immer, das Internet ist wahnsinnig wichtig. Wie wichtig ist es wirklich? Ich meine, es braucht ja auch Leute, die dann letztendlich auf die Straße gehen, nicht wie bei Occupy Wall Street, wo am Schluss niemand auf der Straße war.
Ja, ich glaube, dass die Twitter Revolution, wie viele das genannt haben, für Ägypten und im Nahen Osten ganz allgemein, ich glaube, das ist ein übersteigertes Thema. Sicherlich ist die Möglichkeit, sich miteinander von Sekunde zu Sekunde zu unterrichten, wo was stattfindet, ist hilfreich. Aber am Ende des Tages haben wir Großdemonstrationen lange vor dem Internet gehabt, die organisiert worden sind im Untergrund. Und ich glaube, dass das Internet eine Rolle spielt, aber nicht die größte.
Es gibt ja zwei Strategien. Die eine hart bleiben, das ist das, was Erdogan macht. Und die andere in einen Diskussionsprozess eintreten, das ist Brasilien. Wie beurteilen Sie diese Strategien?
Beide Strategien haben natürlich ein Ziel, zumindest die Demonstrationen zu vermindern, die Lautstärke herunterzuschrauben und so weiter. Das ist für beide, für die Präsidentin Brasiliens der Fall und das ist für den Premierminister in der Türkei der Fall. In seinem Fall versucht er, eine internationale Konspiration darzustellen und versucht damit, die Straße sozusagen als illegitim darzustellen. Beide Strategien können am Ende ihr Ziel verfehlen, denn die Mittelschicht Im Grunde ist so viel gewachsen in beiden Ländern und in anderen Ländern, dass also, obwohl die Demonstrationen morgen vielleicht nachlassen würden, in der mittleren Frist werden diese Diskussionen stattfinden müssen, die in beiden Ländern verlangt werden und in anderen, die auch wachsende Mittelschichten haben.
Uwe Bott ist Inhaber einer Finanzberatungsfirma im Bundesstaat New York und beschäftigt sich auch publizistisch mit dem Thema, das wir hier besprochen haben. Und damit ist es 18.25 Uhr, Sie hören Echo der Zeit und weiter geht's mit Armdrücken, die EU und Google, Abtreibung, eine ewige Debatte in Amerika, Afrika, wohin das Geld flüchtet, zum Teil in die Schweiz und ein Stück Stoff, der Streit ums Kopftuch in Tunesien. Google ist ein gigantisches Gedächtnis, eines, das nie vergisst. Ein Spanier hat sich dagegen gewehrt und Google aufgefordert, einen Link über ihn zu entfernen. Inzwischen liegt sein Fall vor dem Europäischen Gerichtshof und der EU-Generalanwalt stellt sich teilweise hinter den Kläger. Das hat Gewicht, denn in 80% der Fälle folgen die Richter den Anträgen des Generalanwaltes. Aus Brüssel, Urs Bruderer.
Vielleicht war es Langeweile, vielleicht ahnte er etwas. Der Spanier, um den es in dieser Geschichte geht, googelte auf jeden Fall seinen Namen und stieß dabei auf einen Link auf eine Zeitung. Und dort war zu lesen, dass sein Haus zwangsversteigert wurde, weil er Schulden bei den Sozialversicherungen hatte. Das ist mehr als 10 Jahre her, dachte er. Eine alte Geschichte, die soll jetzt auch im Web vergessen werden. Er bat die Zeitung, dass sie den Artikel lösche. Vergeblich. Publiziert ist publiziert. Darauf bat er Google um Löschung des Links. Wiederum vergeblich. Unsere Suchmaschine wird von Kalifornien aus betrieben, sagte Google. Europäische Datenschutzanliegen sind für uns nicht von Belang. Über den spanischen Datenschutz und ein spanisches Gericht landete der Fall schließlich beim Europäischen Gerichtshof in Luxemburg. Es sei das erste Mal, dass der EuGH sich mit Datenschutz im Zusammenhang mit einer Internetsuchmaschine befasse, stellt der Generalanwalt des Gerichtes in seinem 44-seitigen Antrag heute fest. Und dann erinnert er den globalen Konzern Google an seine lokalen Verpflichtungen. Google habe viele Niederlassungen in Europa, schreibt er sinngemäß, und die verkauften Werbefläche an europäische Kunden. Das Werbegeschäft sei aber vom Suchmaschinendienst nicht zu trennen, also müsse Google die europäischen Datenschutzbestimmungen einhalten, auch wenn die Server alle in Kalifornien stünden. Oder kurz, wer hier Geschäfte macht, soll sich auch an die hiesigen Regeln halten. Nur, fährt der Generalanwalt fort, sind diese Regeln für eine Suchmaschine wie Google ziemlich locker. Google diene der Lokalisierung von Informationen, schreibt er, sei aber nicht für die Informationen verantwortlich und könne sie weder kontrollieren noch beeinflussen. Verantwortlich für die Informationen seien die Anbieter der Webseiten, auf die Google lediglich verweise. Im Falle unseres Spaniers wäre das die Zeitung, die seine Pfändungsgeschichte immer noch im Web zur Verfügung stellt. Doch der Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofs ist der Ansicht, dass auch die Zeitung nicht gezwungen werden kann, die Geschichte zu löschen. Denn auch im Internet gelte die Meinungs- und Informationsfreiheit, schreibt er. Hohe Güter, die nur in sehr seltenen Fällen zu relativieren seien, etwa wenn die Privatsphäre verletzt werde. Eine überraschend klare Position. Immerhin lässt der Generalanwalt aber auch durchblicken, dass die Datenschutzbestimmungen aus den 90er Jahren stammen, aus einer Zeit also, wo noch niemand ahnen konnte, wie sich das Web und Google entwickeln würden. Früher hätte man ein Zeitungsarchiv durchstöbern müssen, um an die alte Geschichte des Spaniers zu kommen. Heute reichen ein paar Klicks. Dennoch hält der Generalanwalt fest, ein Recht auf Vergessenwerden gibt es noch nicht. Und er lässt durchblicken, dass das seines Erachtens auch so bleiben sollte.
Zuerst Arkansas, dann North Dakota. Ein Bundesstaat nach dem anderen beschneidet das Recht auf Abtreibung, obwohl das oberste Gericht es vor genau 40 Jahren festgeschrieben hat. Abtreibungsgegner befinden sich im Aufwind, Frauenrechtlerinnen fürchten um längst gewonnene Rechte. USA-Korrespondentin Priscilla Imboden.
Erica Hayworth sitzt im Rollstuhl vor der Klinik, lange schwarze Haare mit grauen Strähnen, ernste Miene. Neben ihr prangt das Bild eines blutüberströmten Fötus. Religiöse Musik strömt aus einem CD-Player. Ein schwarzes Paar nähert sich.
It's a human life. Please don't do this. If it could speak, it would say, Mommy, don't kill me. Please see the ultrasound and follow your heart. Don't kill your baby.
Bitte, es ist ein Mensch. Wenn es reden könnte, würde es sagen, Mami, töte mich nicht. Die Frau betritt die Klinik. Der Mann bleibt draußen, zündet sich eine Zigarette an, raucht und blickt auf die Straße.
Sir, please. Men regret abortion too. You don't want to feel what might have been.
Auch Männer bereuen eine Abtreibung. Du willst dich nicht fragen müssen, was gewesen wäre. Das wird dich verfolgen, ruft sie ihm zu. Sie versucht, ihn in ein Gespräch zu verwickeln. Er schüttelt den Kopf und sagt kaum hörbar, too many, zu viele Kinder. Szenen wie hier in San Francisco spielen sich täglich ab in den USA. Abtreibungsgegner befinden sich auf einer Erfolgswelle wie noch nie. In den letzten 2,5 Jahren haben Gliedstaaten 135 Gesetze erlassen, die den Schwangerschaftsabbruch teurer machen und den Zugang dazu erschweren. Das ist möglich, weil die Republikaner in den Wahlen 2010 die Parlamentsmehrheit errangen in mehr als der Hälfte der Gliedstaaten. Sie treiben dieses Thema voran. Arkansas und North Dakota haben es dieses Jahr erstmals gewagt, die Abtreibung in einem frühen Stadium zu verbieten. Sie stellen damit einen Entscheid des Supreme Court, des Bundesgerichtes, in Frage, das vor 40 Jahren Abtreibungen bis zur 24. Woche legalisierte. Es war ein historischer Entscheid. Es war aber auch der Moment, in dem die radikale Gegenbewegung in den USA geboren wurde, sagt Carol Joffe, Soziologieprofessorin an der University of California in San Francisco.
Immediately around 1973, when we had our Roe versus Wade decision that legalized abortion, a very, very active anti-abortion movement grew up.
Damals, 1973, entstand aufs Mal eine sehr aktive Gruppe von Abtreibungsgegnern, finanziert von der katholischen Kirche, später auch von evangelischen Kirchen und orthodoxen Juden.
It was a perfect issue to mobilize this new growing counter-movement.
Es war ein perfektes Thema, um konservative Kräfte zu mobilisieren gegen die linkspolitischen Bewegungen der 60er und 70er Jahre, sagt sie.
What became very, very clear was that this was a highly disciplined group, very, very committed to their cause.
Bald zeigte sich, dass die Abtreibungsgegner eine äußerst disziplinierte und engagierte Gruppe seien, sagt Joffe. Die Republikaner merkten, dass ihnen das enorme Vorteile bringen könnte. Sie umarmten die Abtreibungsgegner, gaben ihnen zunehmend Einfluss, bis sie unter Präsident George W. Bush wichtige Stellen in der Regierung besetzen durften. Umfragen zeigen zwar, dass die Mehrheit der US-Wählerschaft will, dass Abtreibung legal bleibt. Doch in einem Land, wo deutlich weniger als die Hälfte der Menschen bei Parlamentswahlen zur Urne gehen, können aktive Minderheiten ihre Agenda durchbringen. Gegen den Schwangerschaftsabbruch zu sein, ist für konservative Politiker in den USA zum Lackmustest geworden. Das Thema sei so zentral geworden, weil es um mehr gehe als um den Glauben an die Unantastbarkeit des Lebens, sagt Carol Joffe, die die Debatte seit Jahrzehnten verfolgt.
I personally think it's much more still fighting the gender wars. You know, what is the place of women in society?
Es geht immer noch um den Kampf der Geschlechter, darum, welchen Platz Frauen in der Gesellschaft haben.
God rest ye merry gentlemen, let nothing you dismay.
All das kümmert Erica Hayworth nicht. Sie sitzt an diesem sonnigen Morgen vor der Klinik in der Hoffnung, Frauen im letzten Moment umzustimmen. Der CD-Player neben ihr spielt weiter. Für sie ist der Fall eindeutig.
It's never right to take a life. It is never a good thing. It's never the right thing to do.
Es ist nie richtig, ein Leben zu nehmen, sagt sie. Es ist nie gut. Wieder nähert sich eine Frau dem Eingang.
Some free information for you. It's a human being. Please don't do this. There's adoption.
Bitte tue das nicht. Es ist ein Mensch. Es gibt die Adoption, ruft sie ihr zu. Die Frau hört nicht auf sie, betritt die Klinik. Die Tür geht zu.
Seit der Jahrtausendwende fließt mehr Geld aus Afrika in die Industrieländer als umgekehrt. Hauptgrund sind die Milliarden, die in die großen Finanzplätze der Welt fließen, unter anderem die Schweiz. Zu diesem Schluss kommt eine neue Studie der African Development Bank und des US-Thinktanks Global Financial Integrity. Klaus Ammann.
1.400 Milliarden Dollar Schwarzgeld seien in den letzten 30 Jahren aus Afrika abgeflossen, sagt E.J. Fagan vom Washingtoner Think Tank Global Financial Integrity.
When you factor in illegal money leaving Africa, Africa is in fact losing a tremendous amount of money.
Afrika verliere deshalb viel, ja immer mehr Geld, sagt E.J. Fagan. Während die afrikanischen Länder in den 1980er und 90er Jahren noch Nettoempfänger gewesen seien, treten sie seit über 10 Jahren als Geldgeber für die Industrieländer auf. Denn alle Entwicklungsgelder und Direktinvestitionen aus den Industrieländern machten den Abfluss von Schwarzgeld nicht wett.
Illicit financial flows are is money that is illegally earned, transferred or utilized.
Mit Schwarzgeld meint Fagan Geld, das illegal verdient, verschoben oder eingesetzt wird. Also Geld, das Privatpersonen aus Afrika in den Westen transferieren, um Steuern zu sparen, gewaschenes Geld, Geld aus Schmiergeldzahlungen und Geld aus anderen kriminellen Aktivitäten. Wobei nicht alle afrikanischen Staaten über einen Leisten geschlagen werden dürfen. E.J. Fagan betont, dass insbesondere rohstoffreiche Länder bluten.
Nigeria, Algeria, Angola. It's which is interesting because you would expect countries that are exporting a lot of resources to have a tremendous amount of money flowing in. It should be making their citizens richer.
Bei Ländern wie Nigeria, Algerien, Angola und anderen würde man aufgrund der umfangreichen Rohstoffexporte erwarten, dass viel Geld reinkommt. Doch das Gegenteil ist der Fall. Das Geld kommt zwar ins Land, fließt aber gleich wieder ab. Global Financial Integrity fordert deshalb vor allem mehr Transparenz. Die Öffentlichkeit soll erfahren können, wer wem was bezahlt. Unternehmen sollen ihre Rechnungen offenlegen und Steuerämter in den Industrieländern sollen ihre Daten mit denjenigen in Afrika austauschen. Stichwort automatischer Informationsaustausch, so wie ihn die G8-Länder an ihrem letzten Treffen in Aussicht gestellt haben.
They right now have made no plans to extend that to Africa and to other developing countries. It's a bad thing. It's something that we need to fix.
Allerdings wollten die Industrieländer bislang nur untereinander Daten über Konti automatisch austauschen, stellt Fagan fest. Das müsse korrigiert werden. Denn wenn der Schwarzgeldabfluss reduziert würde, stünde viel mehr Geld zur Entwicklung Afrikas zur Verfügung. Das haben auch die Schweizer Hilfswerke erkannt. Aus ihrer Sicht ist die Schweiz gefordert. Mark Herkenrath, Finanzexperte der Arbeitsgemeinschaft Allianz Süd.
Die Schweiz spielt in diesem schmutzigen Geschäft eine sehr große Rolle natürlich. Sie schützt einerseits Steuerhinterzieher, Steuerhinterzieherinnen durch das Bankgeheimnis. Andererseits setzt sie Anreize für die Gewinnverschiebungen von Konzernen.
Die Tatsache, dass die Schweiz den automatischen Informationsaustausch einzuführen gedenkt, ist laut Herkenrath ein Schritt in die richtige Richtung. Der könnte, sofern die Schweiz den Ländern Afrikas keine unmöglich hohen Steine in den Weg legt, mit kleinem Aufwand große Wirkung entfalten, ist Herkenrath überzeugt.
Es ist nicht so, dass die Entwicklungsländer alle Daten, die sie bekommen, durch den automatischen Austausch auch wirklich auswerten müssen. Sie können Stichproben machen. Das genügt, um einen gewaltigen Abschreckungseffekt zu haben. Wenn ein potenzieller Steuerhinterzieher weiß, vielleicht werden seine Daten untersucht, dann hinterzieht er gar keine Steuern mehr.
Gestoppt werden kann der Geldabfluss aus Afrika auch so nicht. Wenn er jedoch reduziert würde, wäre das aus Sicht der Schweizer Hilfswerke und der Studienautoren von Global Financial Integrity bereits ein Erfolg. Bis die Maßnahmen, wenn überhaupt, umgesetzt werden, wird Afrika weiter Geld verlieren. Vorläufig wohl jedes Jahr ein bisschen mehr.
In Zukunft sollen Studentinnen in Tunesien auch vollkommen verschleiert Vorlesungen an der Universität besuchen können. Das verlangen Staatspräsident Marzouki und die stärkste Regierungspartei Ennahda. Für viele ein Tabubruch, denn bis zur Revolution war Frauen in öffentlichen Gebäuden sogar das Tragen von Kopftüchern verboten gewesen. Daniel Voll.
Mehrzia Labidi, erste Vizepräsidentin der verfassungsgebenden Versammlung, trägt den Hijab, das Kopftuch, so wie alle anderen Abgeordneten der Ennahda-Partei. Ein schlichtes, dunkles Tuch mit hellen Punkten. Das Kopftuchverbot zur Zeit von Diktator Ben Ali war ungerecht, sagt sie. Wer dagegen verstieß, wurde hart bestraft, Mädchen mit Kopftuch zum Beispiel von der Schule ausgeschlossen.
Cette codification était d'autant plus injuste et dangereuse que des filles ne pouvaient pas aller au lycée. Des femmes étaient exclues de leur travail. Et vous savez qu'on est arrivé à des cas extrêmes où des femmes n'ont pas été admises dans des maternités pour accoucher.
In Tunesien durften Frauen damals nicht mit dem Kopftuch zur Arbeit. In extremen Fällen wurden schwangere Frauen gar wegen eines Kopftuchs aus der Geburtsabteilung gewiesen. Eine ganz andere Sicht auf das Kopftuch hat die Schriftstellerin Hele Beji. Sie streicht mit der Hand durch ihre langen, blonden Haare. Erinnert sich, wie kurz nach der Unabhängigkeit Tunesiens Staatsgründer Habib Bourguiba am Nationalfeiertag vor laufender Kamera einer Frau das Tuch vom Kopf streifte, ein historischer Moment.
Et on ne peut pas oublier ce geste, cet homme qui remet la femme plus haut que lui, qui la dévoile, qui l'embrasse, et une autre s'est dévoilée et est venue l'embrasser, lui, dans la foule. Hein? C'est une chose révolutionnaire.
Eine revolutionäre Geste, die Bourguibas Gesellschaftspolitik illustrierte. Per Gesetz verbot er die Polygamie und verordnete dem Land die Gleichstellung von Frau und Mann. Ein Bruch mit der Tradition des muslimischen Landes. Tunesiens erster Präsident hielt wenig von Religion und sein Nachfolger Ben Ali sah die Islamisten als schärfste politische Gegner. Er ließ führende Islamisten jahrelang einsperren und verbannte das Kopftuch als deren Symbol aus dem öffentlichen Raum. Doch schon vor der Revolution im Januar 2011 gingen immer mehr Frauen wieder mit dem Kopftuch in die Öffentlichkeit. Die islamistische Abgeordnete Mehrzia Labidi interpretiert dies als Rückbesinnung auf den Islam. Denn während der Diktatur habe die tunesische Gesellschaft ihre Werte verloren und die Menschen hätten Orientierung gesucht.
Je pense que c'est une forme de religiosité parce qu'il y avait perte de valeurs et de repères. Quand il y a perte des repères, on va vers ce qu'il y ait de plus structurant, donc de plus clair, de plus dur.
Dabei sei das Kopftuch Zeichen einer sehr persönlichen Beziehung zu Gott. Und oft würden es starke und selbstbewusste Frauen tragen.
C'est une religiosité très individuelle. D'ailleurs, vous, l'on remarque qu'au-dessus de ces voiles, il y a des personnalités très fortes qui vont à la confrontation. Donc, je crois qu'il y a une individualité, une façon très individualisée de porter le religieux.
Hele Bejis Familie kommt aus der westlich geprägten Elite um Staatsgründer Bourguiba. Sie beobachtet die Entwicklung mit Sorge. Solange sich eine Frau freiwillig für das Kopftuch entscheide, könne sie damit leben, sagt die Schriftstellerin. Doch fürchtet sie, das Kopftuch sei Teil einer Politik, die tunesische Gesellschaft auf einen konservativen Kurs zu bringen.
Dès l'instant, ça devient un comportement qui va devenir la norme. Et donc moi, je vais devenir hors norme. Là, non, je ne marche plus.
Vordergründig, sagt sie, gehe es um den Eindruck, als gute Muslimin dazustehen.
C'est une culture du paraître. C'est trop de l'ordre de « je veux montrer que je suis croyante, je veux montrer que je suis une vraie musulmane ». Et je leur dis, le fait de vouloir faire valoir tellement, pourquoi?
Sie findet es oberflächlich, wenn Frauen ihr Kopftuch tragen würden, wie eine Fahne, und im privaten Glauben öffentlich zu manifestieren.
De l'extérioriser et d'en faire un drapeau.
In Wirklichkeit wäre den Frauen das Kopftuch aufgezwungen, um ihre Freiheit wieder einzuschränken.
C'est quoi le voile? C'est une culpabilité assumée de vertu et de préservation de la virginité de la femme. Au fond, c'est ça. Donc, dès l'instant où il y a cette frontière, je suis pure parce que je me voile et que je jette, c'est très grave. C'est
là. Von der Einschränkung der sexuellen Freiheit der Frau zu einer Sittenpolizei sei es nicht weit.
D'ailleurs, tout de suite après, il y a eu des polices des mœurs, etc.
Die Kopftuchdebatte wird je nach Generation unterschiedlich geführt. Fatma Dawati ist Mitte 30. Die Lehrerin aus der Bergbauregion Gafsa trägt das Kopftuch erst seit einigen Jahren, während sich ihre Mutter nie verschleiert habe.
Ma mère ne porte pas le voile. Mes sœurs aussi. Je porte le voile vraiment nouveau. Pour moi, c'est une chose privée. Elle n'a aucune relation de mes idées, de mon mode de vie. Ça n'a aucune relation avec le régime, nada, jamais.
Mit ihrer politischen Überzeugung habe das Kopftuch nichts zu tun. Und ein Zeichen der Sympathie zum Regime der Islamistenpartei Ennahda sei schon gar nicht. Fatma Dawatis Kopftuch leuchtet goldfarbig. Darüber trägt sie, Ton in Ton, eine Mao-Kappe. Zu Hause in Gafsa sei das Kopftuch weit verbreitet, wie überall im ländlichen Tunesien.
Si tu te déplaces en Tunisie, tu vois, la majorité porte des voiles. C'est pas à cause de Nahda.
Für viele Frauen sei es wohl einfacher, sich in der Öffentlichkeit zu bewegen. Viele ihrer Freundinnen würden sich hinter dem Kopftuch verstecken, aber nicht aus Religiosität, denn beten würden sie nicht.
Qui laisse la femme porte le voile. Mes collègues portent le voile, mais ne font pas la prière.
Dazu passt auch eine Beobachtung, die Hele Beji in Tunis macht. So wie viele Frauen aus Protest gegen die Diktatur zum Kopftuch gegriffen hätten, legten sie es heute wieder ab, selbst wenn sie religiös seien.
J'en connais deux ou trois qui se sont dévoilés, des gens du peuple. Hein. Je pense par réaction maintenant. C'est que le mécontentement ou le fait de voir que le pouvoir a changé de camp et que au nom de la religion on fait pas ce qu'on a dit qu'on allait faire. Parce qu'il y avait un peu ce côté-là. Je me vois.
Eine Reaktion auf die politische Entwicklung, denn die Machtverhältnisse haben sich geändert. Heute sind die Islamisten der Ennahda die stärkste politische Kraft und der Protest trägt kein Kopftuch mehr.
Daniel Voll, und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Matthias Kündig, für die Nachrichten Christian Moser, am Mikrofon Peter Vögeli.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.